Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Sowas Schreckliches, sowas Furchtbares, sowas hat es noch nie gegeben hier bei uns.
Wie grausam muss man sein, um sowas zu machen, ja?
Sowas sind keine Menschen. Tiere machen sowas nicht.
Das sind die Stimmen von Anwohnern vom Tatort unseres heutigen Falls. Aufgenommen im Januar 2015 in einem Park im Südwesten Berlins. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
Und mein Name ist Mirko Kasimir. Schön, dass ihr dabei seid. Unseren heutigen Fall fasse ich mal vorab mit den folgenden Worten zusammen. Unmenschlich grausam, heimtückisch, nicht von dieser Welt.
Es geht um die junge Beziehung zwischen Maria P. und Eran T. Die beiden lernen sich 2013 kennen. Da ist sie 17, er ein Jahr älter. Bald wird daraus eine On-Off-Beziehung. Aber das ist ja an sich nichts Untypisches bei Teenagern. Eran ist mal da, dann wieder verschwunden.
Wer ist das junge Paar? Beide kommen aus Berlin. Maria wohnt bei ihren Eltern im Stadtteil Hohenschönhausen. Eran mit seiner Familie in Berlin-Neukölln.
Er stammt aus einer türkischen Familie, die in dritter Generation in Berlin lebt. Eran besitzt nur die türkische Staatsangehörigkeit. Also hat keinen deutschen Pass. Das merkt ihr euch bitte, denn das wird später noch eine Rolle spielen.
Maria ist Deutsche. Ihr leiblicher Vater stirbt früh. Ihre Mutter heiratet erneut. Marias Stiefvater stammt aus der Türkei. Sie und ihre Brüder verstehen sich gut mit ihm.
Maria interessiert sich zunehmend mehr für die türkische Kultur und den Islam. Auf ihrem Facebook-Account finden sich romantische Bilder von Liebespaaren, Bräuten und orientalischen Traumhochzeiten. Und dann sind da noch ihre Selfies. Maria mit ihren dunklen Haaren, den großen Augen und vollen Lippen. Sie nennt sich Super Super Maria und Fistik. Das bedeutet Pistazie. So nennen türkische Männer schöne Frauen.
Träumte sie von einer baldigen türkischen Hochzeit mit Eran? Das ist sehr gut möglich. Während Maria allerdings zielstrebig ihre Ausbildung zur Konditorin verfolgt, zeigt sich ihr Freund Eran weniger ehrgeizig.
Eran hat zwar den mittleren Schulabschluss geschafft, bricht aber jeden Aushilfsjob nach ein paar Monaten wieder ab. Auch seine Ausbildung als Metallbauer. Er wollte auch mal zur Polizei, erscheint aber gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch. Sein Vater war da erfolgreicher. Er ist Handwerker und hat für die Familie ein bürgerliches Leben aufgebaut.
Marias Bruder sagt später aus, es habe immer wieder Streit um die Lebensplanung bei den beiden gegeben.
Und da geht es insbesondere um einen ganz besonderen Umstand. Maria muss ihre Ausbildung unterbrechen, denn im Sommer 2014 ist sie schwanger. Ihre Familie ist darüber zuerst nicht erfreut. Aber weil Maria das Baby unbedingt haben möchte, steht sie bald voll und ganz hinter ihr.
Bei Eran und seiner Familie sieht das anders aus. Noch im gleichen Jahr trennt er sich endgültig von Maria. Und er will, dass sie abtreibt. Denn in seiner Familie wurde Maria offenbar ohnehin nicht besonders akzeptiert und das, obwohl sie zum Islam konvertierte.
Wie auch immer, Maria freut sich auf ihr Kind. Aber die Trennung und Zurückweisung von Erans Familie machen etwas mit ihr. Auf Facebook postet sie: Ich wünschte, du würdest meine Gefühle bekommen und ich wäre wie du eiskalt. Denn dann würde ich dein Herz bluten lassen, so wie du mein Herz bluten lässt.
Erans Freundeskreis besteht aus jungen Männern, die wie er ohne Arbeit sind und nur herumhängen. Das Milieu ist eher, sagen wir, rau geprägt.
Zu Schulzeiten hat Eran als 15-Jähriger mit einem Freund ein Video gedreht. Es trägt den Titel Hit the Bitch, Schlag die Schlampe.
Dieser Freund ist Daniel P. Ein Gutachter wird ihn später als typischen Gewalttäter beschreiben und ihm schwere psychische Störungen attestieren.
Daniel P. ist Fan des Rockerclubs Hells Angels, hat rötliches, kurzgeschorenes Haar, Tattoos am Hals und ist im Gegensatz zu Eran recht stämmig. Er hat weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung. Er lebt zeitweise bei der Familie seiner Freundin, mit der er 2 Kinder hat. Seine Mutter hat ihn mit 15 rausgeschmissen.
Daniel P. ist mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten wegen Diebstählen und Prügeleien. Ihm wurde bereits ein Anti-Gewalt-Training auferlegt.
Im Januar 2015 schreibt Eran seinem Freund Daniel P. dann eine Nachricht.
Yo, diese Woche, ich mach das, was wir vorhatten, aber diesmal sicher.
Am Dienstag, dem 13. Januar 2015, wendet sich Maria an eine Schwangerschafts- und Konfliktberatungsstelle. Dann an das zuständige Jugendamt. Sie ist verzweifelt. Sie verzweifelt darüber, keinerlei Kontakt mehr zum Vater ihres Kindes zu haben. Daraufhin schreibt eine Mitarbeiterin Eran an und fordert ihn auf, die Vaterschaft anzuerkennen.
9 Tage später, am 22. Januar, wird sich Eran bei Maria melden.
Doch nun erst einmal zu Montag, dem 19. Januar 2015. Da schreibt Eran seinem Freund Daniel P. erneut eine WhatsApp. Und zwar mit dem Inhalt, dass es noch in dieser Woche geschehen soll. Sie verabreden sich für Donnerstag, den 22. Januar.
Nach fast 3 Monaten Funkstille meldet sich Eran also am Donnerstagvormittag bei Maria. Er verspricht, mit ihr am Nachmittag Babysachen zu kaufen. Außerdem habe er eine Überraschung für sie.
Maria dürfte dabei neue Hoffnung geschöpft haben. Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Eran und ihrem Baby. Sie ist inzwischen im 8. Monat. Die Geburt steht also kurz bevor. Einen Namen hat sie da bereits. Die Lara. Im Türkischen bedeutet das die, die das Herz erfreut.
Gegen Mittag trifft sich Eran mit Daniel P. Später am Tag besorgen sie sich von einem Bekannten einen Transporter. Zwischendurch ruft er immer wieder Maria an und hält sie mit Ausreden hin.
Marias Familie ist da im Winterurlaub. Wegen ihrer Schwangerschaft fährt sie nicht mit. Am frühen Abend chattet sie mit ihrer Schwägerin und schreibt ihr, dass Eran noch immer nicht bei ihr eingetroffen sei.
Die Schwägerin warnt Maria vor ihrem Freund, bittet sie, vorsichtig zu sein. Aber Maria ist voller Vorfreude auf die angekündigte Überraschung. Er habe sie außerdem Schatz genannt und habe sich total verändert.
Eran und Daniel holen an einer Tankstelle noch einen Kanister. 4,23 Liter Superbenzin. Und dann essen sie noch etwas bei McDonald's, bevor sie kurz darauf gegen 21 Uhr bei Maria eintreffen.
Maria steigt in den Transporter ein. Sie hofft, dass jetzt endlich alles gut wird mit Eran. Sie fahren in ein Waldgebiet an der Kölnischen Heide im Südosten von Berlin.
Gegen 3 Uhr morgens taucht Eran mit seinen Eltern auf der Polizeiwache in der Rollbergstraße in Berlin-Neukölln auf. Sie geben eine Vermisstenanzeige auf. Er erzählt, er sei mit seinem Kumpel Daniel und seiner Ex-Freundin Maria unterwegs gewesen und zum Pinkeln kurz ausgestiegen. Da sei Daniel mit Maria davongefahren.
Gegen 7.45 Uhr ist in dem Waldgebiet, in das die drei am Vorabend gefahren sind, ein Spaziergänger mit seinem Hund unterwegs. Das Tier hat Witterung aufgenommen und führt sein Herrchen zu einer 50 cm tiefen Senke, die zwischen Birken und Kiefern versteckt ist. Was er dort entdeckt, wird der Mann wohl nicht mehr vergessen. Und auch die Nachbarschaft ist entsetzt.
Wer hatte das Recht, ein ungeborenes Leben zu töten und eine Frau zu verbrennen? Und dazu noch lebendig.
Man ist so erschüttert. Ja, man begreift nicht, was in diesen Köpfen vorgegangen ist.
Von Maria sind nur noch die Hose und schwarze Halbschuhe zu erkennen. Ihr Oberkörper ist von Verbrennungen entstellt. Mit einem Teleskopschlagstock hat Eran auf seine Ex eingeschlagen. Daniel hat ihr mit einem Brotmesser 2-mal in den Unterbauch gestochen. Dann hat Eran die schwangere Maria mit Benzin übergossen und sie angezündet.
Das Gericht geht später davon aus, dass Maria noch bei Bewusstsein war, als die beiden Männer sie mit einem Feuerzeug anzündeten. Sie habe noch versucht, den Mantel auszuziehen. Sie soll brennend durchs Laub davongelaufen sein. Sie habe noch versucht zu fliehen. Dann brach sie zusammen und starb qualvoll. Im Prozess sagt Erans bester Freund Dodo K. aus. Ein 21-jähriger Arbeitsloser, ohne Schulabschluss und Vater eines Kindes. Es gibt da etwas, das beide teilen. Sie halten sich beide für Versager. Dodo erzählt, Aran habe Tag und Nacht daran gedacht, wie er das Kind ernähren soll. Seine Eltern seien dafür gewesen, dass er Unterhalt zahlt. Aber Aran habe ja kein Geld.
Dodo kennt auch Daniel. Er bekommt mit, wie die beiden darüber reden, wie man das Problem mit Maria lösen könnte.
Daniel sagt Sätze wie: Ruf Maria mal her, dann boxe ich sie in den Bauch. Oder: Kopf ab mit Machete, Kopfschuss mit Pistole.
Das ist unfassbar, aber Dodo hält das nur für Gelaber. In der Tatnacht bekommt er von Erans Handy einen Anruf. Daniel ist dran und sagt:
Komm schnell nach Adlers Hof, ist was mit Eran. Dicker, du weißt nicht, was Eran gemacht hat. Eran hat Maria angezündet.
Nach der Tatnacht, also am Freitagmittag, geht Daniel auf dieselbe Polizeiwache in Berlin-Neukölln. Er behauptet, er habe gesehen, wie Eran im Wald auf Maria einstach, sie mit Benzin übergoss und anzündete.
Einen Tag später am Samstag ordnet ein Haftrichter wegen gemeinschaftlichen Mordes und gemeinschaftlichen Schwangerschaftsabbruchs für beide U-Haft an.
Eran und Daniel geben schließlich beide zu, in die Tat verwickelt gewesen zu sein, beschuldigen sich des eigentlichen Mordes aber gegenseitig. Und bis zuletzt werden sie nicht zugeben, Maria getötet zu haben.
Für die Gutachterin wird Eran ein rätselhafter Fall bleiben. Bei den psychologischen Tests scheint er ganz normal. Die Psychiaterin schätzt ihn als nicht allzu intelligent ein, aber auch nicht kalt und brutal. Sie sieht es als sehr ungewöhnlich an, dass jemand wie Eran einen Mord begeht. Die Schwangerschaft habe ihn absolut überfordert.
Die Gutachten kommen zu dem Schluss, dass beide Täter schuldfähig sind. Allerdings auch unreif für ihr Alter. Auch der Staatsanwalt wird das so sehen. Nach dem Jugendstrafrecht droht ihnen eine Höchststrafe von 10 Jahren Haft.
Am Landgericht in Berlin-Moabit beginnt am 8. Oktober 2015, rund 8 Monate nach dem qualvollen Feuertod von Maria, der Mordprozess gegen die beiden 20-Jährigen. Eran wird an allen 19 Prozesstagen schweigen, Daniel ein Teilgeständnis ablegen. Marias Bruder, der im Prozess Nebenkläger ist, beschreibt die beiden Angeklagten als emotionslos und sagt, sie hätten keinerlei Reue gezeigt.
Erst seit 2012 ist es möglich, die Strafe bei einer besonderen Schwere der Schuld von 10 auf bis zu 15 Jahre zu erhöhen. Damals aber nutzten Jugendgerichte diese Möglichkeit selten. In Berlin ist bis dato kein Prozess bekannt, in dem eine so hohe Strafe verhängt wurde.
Das Gericht stellt im Mordfall Maria die besondere Schwere der Schuld fest. Der Feuertod erfüllt die Mordmerkmale der Heimtücke, der niederen Beweggründe und der Grausamkeit.
Nach mehr als 4 Monaten Verhandlung steht für das Gericht fest, dass die Tat für Eran eine Problemlösung war. Er wollte weiterhin ein freies, freudiges und selbstbestimmtes Leben führen, sagt die Richterin. Um sich durch nichts unter Druck setzen zu lassen, habe er das Problem beseitigen wollen. Deshalb habe er Kontakt zu Daniel aufgenommen und Daniel habe allein aus der Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens getötet.
Am 19. Februar 2016 fällt das Urteil. Eran und sein Helfer Daniel werden jeweils zu 14 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Zwar 1 Jahr unter der Höchststrafe von 15 Jahren, aber doch ein ziemlich deutliches Urteil, wenn man bedenkt, dass nach Jugendstrafrecht eher 10 Jahre üblich sind.
Die Anwälte der beiden finden, es sei nicht klar, wer warum am Tatort war und was er da gemacht habe. Sie tragen eine Unfalltheorie vor. Eran und Daniel haben Maria nur mit Benzin übergießen und mit einem Feuerzeug erschrecken wollen. Dabei sei ein Funke übergesprungen. Sie plädieren auf Freispruch und wollen in Revision gehen.
Die Revision wird vom Bundesgerichtshof abgewiesen. Eran verbüßt seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Tegel. Sein voraussichtliches Strafende ist der 21. Januar 2029.
Zu Beginn habe ich erzählt, dass Eran kein deutscher Staatsbürger ist. Das bedeutet, der 21. Januar 2029, also sein voraussichtliches Strafende, soll auch das Ende seiner Zeit in Berlin sein. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten hat ihn mit Bescheid vom 8. Juni 2018 aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen.
Erhan klagt dagegen und seine Begründung macht einen ratlos.
Er sei hier geboren, aufgewachsen und sozialisiert worden. Die türkische Sprache beherrsche er nur unvollkommen. Aus den vorgelegten Zeugnissen ergebe sich, dass er in die deutschen Lebensverhältnisse integriert sei. Außerdem legen weder eine Wiederholungsgefahr noch eine besondere Gefährlichkeit vor. Und da muss ich sagen, ein so grausamer Mord und diese Eigenwahrnehmung dazu, da muss man wirklich mit dem Kopf schütteln.
Und genauso sieht es auch das Verwaltungsgericht und weist die Klage mit der Begründung ab, dass er seine Ausbildung abgebrochen und nur Gelegenheitsjobs ausgeübt habe. Die Tat sei zudem verabredet, geplant und auf besonders perfide Art durchgeführt worden. Der Täter habe den direkten Vorsatz verfolgt, auch den Fötus zu töten. Da er ledig und kinderlos sei, sei eine Abschiebung in die Türkei zumutbar. Er verfüge über hinreichende Kenntnisse der türkischen Sprache und kenne die sozialen und kulturellen Werte seines Heimatlandes. Nach Marias Ermordung versammeln sich am 1. Februar 2015 mehrere hundert Menschen in Berlin. Sie veranstalten einen Trauermarsch, um an die junge Frau und ihr ungeborenes Kind zu erinnern. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Das Skript hat Ariane Werner erstellt, recherchiert mit Artikeln von Zeit, Tagesspiegel, BZ, Welt und Bild. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Toni
und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.